Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute mit einer neuen wilden Fragerunde und wir klären unter anderem, was für uns das stärkste Filmjahrzehnt ist und welche Szene in Game of Thrones uns die Serie komplett versaut hat im Endeffekt. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
Herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Mal wieder eine wilde Fragerunde. Wir schießen uns Fragen um die Ohren und dann auch Antworten um die Ohren. Und der liebe Marcel darf direkt starten.
Ja, wir starten direkt rein und ich wollte gerne von euch wissen, wer ist denn eigentlich euer Lieblingscharakter im Bereich Comedy? Und da dürftet ihr auch frei wählen, ob Film oder Serie.
Ja, da musste man in einem großen Teich fischen, wenn man das so sagt. Es gab auf jeden Fall verdammt viele Möglichkeiten und man sagt das scheinbar nicht.
Ich glaube nicht.
Ich bin im Nachhinein in Richtung Serie gegangen, weil Comedy-Serien zu suchen ist ein bisschen leichter. Bei Filmen hatte ich nicht so einen guten Überblick. Und wen ich einfach klasse finde, ist Phil Dunphy von Modern Family. Ich muss einfach sagen, ich liebe diese kindlich bescheuerte, aber auch durchaus herzhafte Art. Und das bei so einem Erwachsenen, das ist so ein bisschen so, nicht komplett Vorbild, aber so ein bisschen Vorbild, wo man hingehen sollte, das Leben nicht zu ernst nehmen und alles immer spaßig haben. Und es gibt richtig viele köstliche Szenen, richtig viele geile Gesichtsausdrücke von dem. Deshalb der gute alte Phil Dunphy.
Der ist auch so perfekt gecastet. Also alleine mit Blicken und so weiter und das Timing von dem ist es so, so gut. Also das, das ist ein Top-Pick auf jeden Fall. Ich habe auch eine Serie genommen, weil ich irgendwie, aus irgendeinem Grund fand ich, fiel es mir wirklich schwer, dann so Comedy-Charaktere in Filmen, wo so einen so rauszukriegen, wo ich dachte, so den finde ich einfach als Charakter super cool. Ich habe Ron Swanson aus Parks and Recreation. Einfach, weil das ein untypischer Comedy-Charakter ist, finde ich, der auch die Serie ein bisschen einzigartig macht. Und in der ersten Staffel ist er noch nicht so super lustig, aber so in der zweiten und dritten piekt er so richtig. Und Nick Offerman macht das so nice, deswegen Ron Swanson aus Parks and Recreation.
Super cool. Ja, finde ich auch sehr gut. Ja, Tobi, was soll ich sagen? Phil Dunphy, hast du mich ins Schwarze getroffen? Nee, hatte ich auch. Also ich hatte auch überlegt noch so Doug Heffernan und sowas, aber war halt mehr so, fand ich halt in der Jugend irgendwie ganz, ganz witzig, wenn das so lief, King of Queens, aber gerade jetzt so, wenn ich so an die letzten Jahre denke, muss ich sagen, Modern Family und vor allen Dingen halt Phil Dunphy, einfach so dermaßen on point und es gibt, finde ich, selten Serien, wo man so vorm Fernsehen sitzt und wirklich lachen muss und bei Modern Family muss ich das teilweise halt wirklich, gerade in den ersten Staffeln, finde ich es teilweise so unfassbar lustig, deswegen habe ich auch Phil Dunphy.
Ist auch so eine Comfort-Comedy-Serie.
Ja,
voll. Also Modern Family ist so ein Go-To, auch wenn du einfach Lust hast, mal ein bisschen abzuschalten. Ist einfach eine sehr, sehr gute Serie.
Und eine Serie, die macht einem auch keine schlechte Laune. Also dir geht's danach safe besser.
Ja, das stimmt.
Stimmt, ja. Ja, auf jeden Fall. Gut reingestartet, so. Jetzt haben wir ein bisschen Schnellfeuer-Comedy. Dann feuer mal schneller weiter,
Tobi. Ich feuer schneller weiter.
Schnellfeuer, Tobi.
Der gute Schnellfeuer, Tobi. Gibt es einen Film, bei dem ihr euch ein Remake wünschen und gut vorstellen könntet?
Ja, gibt es tatsächlich. Ich habe, um eine Einführung für diese Frage zu geben, ich hole in letzter Zeit Hitchcock-Filme nach. Und ich habe aus den 50ern Über den Dächern von Nizza geguckt. Das ist ein Film über einen Dieb, der in Rente ist quasi. Und in Nizza werden jetzt aber Juwelen geklaut. Und natürlich kommt die Polizei zuerst zu ihm und sagt so, hör mal, bist du zurück aus dem Ruhestand? Und er so, nee, das bin ich. Das muss irgendjemand anders sein. Und er begibt sich dann quasi so in so ein Spiel mit der Polizei zusammenzufinden, wer ihn da imitiert, die Katze von Nizza, mit Cary Grant ist das. Und der Film ist cool. Grace Kelly ist auch dabei. Deswegen gibt auf jeden Fall auch was fürs Auge. Der Film ist super cool, aber der von den Hitchcock-Filmen ist ja nicht so der stärkste, finde ich. Und den kann ich mir super gut vorstellen mit so einem, weiß ich nicht, George Clooney oder sowas, so Regie Steven Soderbergh, der Ocean's 11 gemacht hat oder so. Und da kann ich mir schon was sehr Cooles vorstellen als so modernen Thriller. Vielleicht Über den Dächern von Nizza aus 2025 oder sowas. Da hätte ich Bock drauf.
Finde ich gut. Ich bin auch an die Frage herangegangen, so mit der Grundhaltung, okay, was sind Filme, wo ich die Grundidee die Grundidee des Films super nice finde und dann aber die Umsetzung ja so vielleicht eher so lala. Und das heißt jetzt nicht, dass die Umsetzung komplett schlecht war, aber wo ich denken würde, okay, da war einfach mehr drin. Und da kamen mir zwei Filme, ich würde auch jetzt einfach mal beide kurz benennen und wieso auch. Und zwar einmal In Time ist, finde ich, so ein All-Time-Classic, wo man sagt, die Idee eigentlich super nice, dieses Zeit als Währung. Und dann wurde aber ein relativ, ich sag mal, relativ billiger Thriller daraus gemacht, wo, glaube ich, gerade so von den Gesellschaftsstrukturen, die dann da entstehen und so, einfach mehr Potenzial da wäre, was man aus dieser Prämisse herausholen kann. Deswegen, da könnte ich es mir sehr gut vorstellen. In dem Moment heißt aber Remake tatsächlich auch, dass man die Storyline halt ein bisschen verändern müsste. Ich glaube, bei dir wäre es ja so, dass man sagen würde, okay, die Storyline bleibt ungefähr dieselbe, ne, aber halt besser inszeniert. Bei mir wäre es bei beiden Ideen schon so, dass man die Storyline auch ein bisschen anpassen müsste, weil ich halt finde, dass die Idee am Ende nicht ausgeschöpft wurde. Und das war halt, wie gesagt, einmal In Time. Und das Zweite, wo ich das hatte, war bei Passengers.
Ja,
ich auch überlegt. Da war die erste Hälfte, fand ich, übertrieben stark, weil das hatte ja mehr so diese philosophische Fragestellung, ja, dieses, okay, ich bin jetzt da alleine und muss jetzt entweder einsam mehrere Jahrzehnte leben, aber ich habe halt natürlich als Mensch das Bedürfnis nach sozialem Kontakt und nach Nähe und dieses Dilemma irgendwie. Und wenn es weiterhin darum gegangen wäre, um diesen Konflikt, der dann entsteht zwischen Jennifer Lawrence und Chris Pratt, genau. Wenn es darum gegangen wäre, also um diesen Konflikt, der da entsteht, hätte ich den Film, glaube ich, fantastisch gefunden. Und auch der, du driftest dann aber in der zweiten Hälfte eher in so ein Sci-Fi-Action-Thriller-Theme ab. Und das fand ich schade. Und ich fand, da war auch wieder die Prämisse super gut, super spannend. Und dann leider am Ende ein bisschen, oder was heißt am Ende, schon so ab der Mitte eigentlich so ein bisschen den roten Faden verloren, fand ich. Deswegen, auch da könnte ich mir ein Remake, wo es mehr um diese Fragestellung geht, sehr gut vorstellen.
Ja, hatte ich auch kurz drüber nachgedacht, sogar Passengers.
Ich finde auch bei Passengers immer noch die Idee, dass man die Hälften tauscht. Also finde ich immer noch sehr, ja, sehr interessant. Also ich glaube, das könnte. Und Passengers ist wirklich so ein Film, da hast du einen sehr guten Pick, weil irgendwie ist alles da für einen sehr guten Film. Mhm. Und dann merkt man so richtig, dass sie das so nicht zu Ende gekocht haben. Also es ist einfach so, dass so, da fehlen die letzten 20-30% Gehirnschmalz, die da einfach reingesteckt wurden. Aber die Ausgangssituation und die Ausgangssetting, das ist schon gut. Also das.
Ich finde gerade so die Gespräche, wo der an der Bar ist mit diesem Roboter, das finde ich richtig stark. Also da gibt's wirklich gute
Szenen. Die sind ja geklaut von Shining.
Ja, die sind natürlich.
Sind aber trotzdem gut. Ja, sind trotzdem gut. Ja. Stimmt. Ja. Und In Time stimme ich dir auch komplett zu. Also das. Ist vielleicht auch für eine Serie gar nicht verkehrt, ne?
Dachte ich mir auch. Also gerade bei In Time könnte man, finde ich, super gut eine Serie draus machen. Weil dann hast du eben auch Zeit, diese verschiedenen, das ist ja in diese Sektoren quasi so aufgeteilt. Je nachdem, wie viel Zeit du halt so auf deinem Lebenskonto hast, sozusagen. Also, und da könnte man halt viel mehr von diesen einzelnen Gesellschaften innerhalb dieser verschiedenen Ringe quasi zeigen. Also ich sehe da viel Potenzial, aber.
Vielleicht. Ich meine, so ein bisschen die Zeit von den dystopischen Jugendgeschichten hier, so Tribute von Panem, ist ja so ein bisschen vorbei. Aber so in der Zeit, in dem Zeitraum hätte man sich eigentlich vorstellen können, dass da so ein ganzes Franchise draus erwächst. Haben sie wahrscheinlich auch gedacht damals.
Aber, vielleicht. War das mit Justin Timberlake?
Ja.
Ich habe auch irgendwie nach so einem Klassiker gesucht, wo ich die Story richtig geil finde, den man aber vielleicht jetzt heute nicht mehr so viel gucken wird. Und bin jetzt bei Die Zwölf Geschworenen. Also ist ein Hammerfilm, ich möchte ihn auch nicht verändern und der soll auch eigenständig bleiben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man da, wenn man da mal ein Remake macht, das so ein bisschen mehr in die Jetztzeit versetzen würde, dass man nochmal viele Leute auch abholen könnte. Also da ein paar neue Schauspielerinnen und Schauspieler, die richtig gut funktionieren. Soll also wirklich den alten Film nicht irgendwie madig machen oder da habe ich gar nichts dran auszusetzen. Aber ich finde, der gibt genug her, da ist genug Storyline drin, dass man da nochmal was Cooles draus machen könnte.
Interessant. Ich finde, es wäre dann halt mehr, um, sag ich mal, das jüngere Publikum auch noch abzuholen. Ja. Weil ich glaube halt, dass viele Leute sich einfach diese alten Filme nicht anschauen, weil sie sagen, okay, oh Gott, ein Film davon, weiß ich nicht, von wann ist der? 57, 67? Alt.
Ist auf jeden Fall aus den 50ern,
glaube ich. Aus den 50ern, ne? Ich meine auch. Ich habe irgendwie 57 im Kopf, aber vielleicht ist das auch Quatsch. Aber dass man da einfach sagt, okay, man holt nochmal die ab, die eben den Film deswegen nicht sehen, weil sie sagen, so einen alten Film schaue ich mir halt gar nicht an.
Ja.
Und die Story ist schon richtig nice.
Hättest du auch eine Idee für Henry Fonda, mit wem du den ersetzen würdest?
Nee, ich habe tatsächlich jetzt über Schauspieler noch gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, schade. Weil ich finde, der ist so ein Schauspieler, der ist so schwer zu ersetzen.
Der ist schwer. Aber dafür muss ich sagen, die anderen sind zumindest bei mir vergleichsweise ein bisschen verblasst. Die haben ja auch ein bisschen weniger Rolle. Deshalb finde ich da das Ersetzen nicht so schwer. Bei ihm. Aber da wird sich wer finden. Da sehe ich keine Probleme.
Ja, ja, also würde ich aber auch so primär aus der Hinsicht sehen, so um den Alten nochmal bekannter zu machen. Tatsächlich so ist irgendwie.
Wie gesagt, den möchte ich überhaupt nicht schmälern dadurch.
Ja. Gut. Dann würde ich mal sagen, kommen wir von guten Remakes zu schlechten modernen Filmen wahrscheinlich. Ich würde gerne von euch wissen, welcher Film hat das hässlichste CGI, das ihr je gesehen habt?
Ja, mir kam direkt ein Film in den Kopf und da habe ich nochmal drüber nachgedacht längere Zeit, aber irgendwie bin ich mal wieder bei dem Film hängen geblieben. Und ich bin mir bis heute nicht sicher, ob das von Anfang an Absicht war, weil sich daraus eine richtige Reihe entwickelt hat. Oder ob es einfach nur so schlecht war, dass es dann gehypt wurde, weil es so schlecht war. Ich habe Sharknado. Weil es ist wirklich, wenn man sich den Film anguckt, es ist absolut grauenvoll. Es ist wirklich grauenvoll. Aber der Film wird eben ja deshalb oder ist deshalb so bekannt geworden oder deshalb so an Popularität gewonnen, weil es eben so grauenvoll ist und die Idee auch so absurd ist. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn es so gedacht war oder ich weiß es nicht, aber das CGI ist furchtbar in dem Film. Also es ist wirklich furchtbar. Und Tobi, wir haben uns den Film irgendwann mal angeschaut, das ist schon ein paar Jahre her. Wir hatten auch unseren Spaß dabei auf jeden Fall, das weiß ich noch. Aber das ändert nichts daran, dass das CGI im Film unter aller Sau ist, deswegen Sharknado.
Aber es passt zum Film einfach. Also
es fühlt sich da schön rein.
Ja. Und tatsächlich ist es auch so, ich war gespannt, wie ihr die Frage beantwortet, weil das ist jetzt so eine Grundsatzdiskussion. Denn ich hab die Frage eher so interpretiert im Sinne von, wo soll das CGI gut sein? Und ist dann hässlich. Und ich finde, Sharknado ist so ein Beispiel dafür, wo es ja von Anfang an auf Trash ausgelegt ist. Und dann stört mich sowas nie. Und dann finde ich es auch nicht hässlich oder sowas, sondern halt so genrepassend. Mhm. Aber
ja. Ich gehe auch wahrscheinlich eher in deine Richtung, beziehungsweise nicht nur, wo sollte es gut aussehen, sondern wo hätte ich mir vor allem gewünscht, dass es gut aussieht. Und wo tut's am meisten weh, dass es so scheiße aussieht? Und das ist mal wieder die Hobbit-Trilogie. Ich finde wirklich, das ist eins der madigsten CGIs. Sieht aus wie so ein billiges Computerspiel. Und ich habe immer nur Schlechtes im Kopf, wenn ich irgendwelche Szenen davon sehe. Ich finde, jeder Shot, also auch wo es nicht CGI-mäßig aussehen müsste, sieht irgendwie künstlich aus. Und es ist einfach das ist aber auch so ein bisschen dieses Uncanny Valley. Also das ist, kennt man ja, wenn es, je weiter es weg vom Menschen ist, deshalb erstmal ein Kuscheltier ist süß, aber nicht störend. Ein Mensch ist super, weil das super nah dran ist. Aber dann gibt es kurz vor Menschen dieses Uncanny Valley, wo so Zombies oder Roboter zum Teil reingehen, die scheiße aussehen. Und ich finde, da spielt Hobbit einfach rein. Ich finde, das sieht alles so unnatürlich kacke aus. Ich hasse den Hobbit dafür.
Guck mal, das kann ich gut verstehen, weil ich finde nämlich, also so objektiv betrachtet, wenn du alle CGI-Effekte nebeneinander stellen würdest, ist das nicht so grauenhaft. Nee. Aber es ist halt in dem Kontext von Herr der Ringe und in der Erwartungshaltung kann ich das komplett nachvollziehen, dass das das hässlichste CGI ist, was du je erlebt hast.
Ich hab vor kurzem nochmal ein paar Szenen von Herr der Ringe und ein paar Szenen von der Hobbit geguckt.
Ja.
Ja.
Hast du eine spezielle Szene, die dir besonders heraussticht?
Also jede Action-Szene, aber auch einfach nur eine Szene, wo, weiß ich nicht, Balin der Zwerg zu sehen ist. Einfach so. Und es sieht einfach schlecht aus, finde ich.
Ich frage mich auch, ob das noch zusätzlich mit der Framerate zu tun hat.
Das kann sein, dass
da vielleicht
doppelte Framerate haben.
Naja. Aber ich find's auch eine sehr, sehr gute Wahl. Eben aufgrund der Erwartungshaltung, die man so nach Herr der Ringe hatte. Und dann hat's mich auch sehr, sehr, sehr aus den Filmen rausgekickt.
Finde ich fast noch einen besseren Pick, als ich jetzt genommen habe. Denn ich habe einen Film genommen, der einfach ein großer Film sein sollte und dann einfach gnadenlos hässlich war. Gods of Egypt. Erinnert ihr euch an den? Yeah. Mit Jared Butler und Nikolai Coster-Waldau? Ist das der Name von dem?
Ich glaube schon.
Und du guckst diesen Film und ich meine, ich hätte nichts erwarten sollen damals. Das ist so ein bisschen so auch Kampf der Titanen und so weiter und Kampf der Götter, so die Richtung. Aber bei dem fand ich das schon aggressiv hässlich, das CGI. Und so viel platziert und so geschmacklos einfach und so unglaublich generisch hingepackt. Das hat mich wirklich beleidigt, weiß ich noch, als ich den Film gesehen habe. Und das ist der Film, wodurch ich auf die Frage gekommen bin, weil ich noch mal einen Clip davon gesehen habe und dachte so, boah, das ist das hässlichste CGI, was ich je gesehen habe. Habe ich gedacht, frage ich euch mal, was da so eure Erfahrungen sind. Also Gods of Egypt. Ekelhaft.
Ekelhaft. War ein persönlicher Affront.
Genau, genau. Anzeige ist raus.
Ja. Ja, schön. Dann läute ich mal Runde 2 ein. Und ich habe euch da ein kleines Bild geschickt. Also ich sammle ja immer noch jetzt nicht unbedingt mehr mittlerweile DVDs, aber Blu-rays, immer so ein paar Highlights meiner Ansicht nach des Jahres. Und ich habe euch da so einen kleinen Ausschnitt von meinem Blu-ray-Regal geschickt, den der Niklas jetzt bestimmt mal kurz einblenden wird.
Es ist natürlich schade für die Spotify-Zuhörer. Aber ja.
Ja, das ist richtig. Aber ihr bekommt ja gleich trotzdem 3 Antworten. Müsst ihr halt mal kurz bei YouTube mal kurz reinschauen. Da ist ein kleines Bild. Und meine Frage war nämlich an euch, was ist aus diesem Ausschnitt meines Regals der beste Film für einen Filmpalaver-Filmabend mit uns dreien?
Genau, also du hast ja wirklich die besten Filme der letzten Jahre reingehauen. Also das war eine sehr gute Filmliste und eine schwere Entscheidung. Ich hatte ganz kurz überlegt, ob ich Gesetz der Rache nehme, weil ich ihn noch nicht gesehen habe und man den dann abfrühstücken könnte. Aber es soll ja ein Filmabend mit uns dreien sein und dann denke ich mir, mit Blade Runner 2049 fahren wir da super. Der ist lang genug, der geht richtig schön lang, da kann man schön eine Pizza vorher bestellen, ein lecker Bierchen bei trinken und wir kennen den Film alle, also man ist da in der Heimat förmlich. Also man kann sich schön zurücklehnen und genießen.
Ach, interesting, weil ich habe auch über Blade Runner 2049 nachgedacht, direkt als ich den gesehen habe. Und dann habe ich gedacht so, ja, gut, ist einer meiner Lieblingsfilme und habe ich jetzt schon so oft gesehen und ich weiß, dass ihr ihn auch schon oft gesehen habt. Ich hätte mehr Lust, mit euch mal Der Rausch nochmal zu gucken. Und dann gibt es dieses eine Szene, wo die sich diesen Drink machen mit dem runden Eisball und sowas. Ich weiß nicht genau, was das war. War das ein Gin Tonic oder sowas? Ich weiß nicht. Aber es sah auf jeden Fall so gut aus und so... Also der Film hat ja noch mehr Dimensionen, aber ich glaube, das könnte sehr unterhaltsam sein, wenn wir zu dritt Der Rausch gucken und das nicht nachmachen.
Und den Rausch betreiben.
Genau, aber so ein bisschen den Film auch leben, zu einem gewissen Grad natürlich nur.
Ja, ich würde ein paar Szenen am Ende gerne
nicht. Ja. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ja. Also da hätte ich sehr viel Lust drauf und ich glaube, das könnte sehr viel Spaß machen, ja.
Mhm. Kann ich total verstehen. Ich hatte denselben Gedanken, habe es dann deswegen nicht genommen, weil ich eben auch dachte, okay, wenn man dann dabei so 2-3 Bierchen trinkt und dann kommen so diese Szenen, wo man sich denkt so, Alkoholismus ist schon nicht so cool.
Ja, aber dann kommt wieder das Ende und dann...
Dann ist es wieder ein bisschen relativer, ja, das ist schon mal. Aber deswegen habe ich mich dann tatsächlich gar nicht so unbedingt für das Feel-Good-Kino entschieden, sondern mehr für, okay, was ist denn tatsächlich ein interessanter Film, den wir, glaube ich, noch nicht so häufig gesehen haben, wo ich gar nicht weiß, ob ihr den überhaupt schon mal gesehen habt, nämlich Der Todmacher. Ist ein deutscher Film. Ich weiß gar nicht, von wann genau der ist. Ich glaube, 80er. Mit Götz George und ist so ein Kammerspiel. Aber einfach ein Film, der irgendwie, finde ich, so komplett unter dem Radar läuft. Also den man, finde ich, so, von dem man kaum was gehört hat, den man... Also ich kenne den auch nur aufgrund meiner Schauspielausbildung, weil mir da mal empfohlen wurde. Und dann war es auch gar nicht so leicht, an den Film ranzukommen. Den gibt's nämlich gar nicht so einfach zu sehen. Und die DVDs kosten da mittlerweile irgendwie auch 20-30 Euro, weil es sie einfach nur in geringer Auflage gibt. Und ich dachte mir, da holt man mal so einen kleinen Leckerbissen raus, den ich auch selber erst einmal gesehen habe tatsächlich. Und wo ich mir vorstellen könnte, dass ihr es noch gar nicht gesehen habt, wo es also nochmal neuen Input gibt. Vielleicht habt ihr den aber mittlerweile auch gesehen, weil ich weiß, ich habe ihn irgendwann vor 2-3 Jahren schon mal angesprochen gehabt.
Ich erinnere mich daran tatsächlich.
Ja, aber deswegen dachte ich, da kann man noch mal ein bisschen Horizont erweitern vielleicht.
Der Todmacher, ja. Kannte ich tatsächlich nicht. Ja.
Nächstes Mal, wenn du hier oben bist, würde ich sagen, kannst du den ja mal einpacken, wenn du da schon so ein Schmuckstück hast.
Das kann ich wirklich machen, das stimmt. Da muss ich nur dran denken. Das ist die Idee.
Das größte Hindernis.
Aber das ist wirklich ein Film, den würde ich mir auch gerne noch mal anschauen und auch gerne mit euch da auf jeden Fall. Also...
Ja, finde ich gut. Können wir gerne machen.
Alrighty. Jetzt habe ich mich gefragt, welche Szene aus den letzten Game of Thrones Staffeln hat euch die Serie am meisten versaut? Da gibt's ja eine Menge.
Und tatsächlich war das die Frage, wo ich dieses Mal am längsten drüber nachgedacht habe, weil ich so durch die verschiedenen Phasen gegangen bin und dachte so, es gibt so viele, die ich einfach scheiße finde, aber welche hat mich denn so richtig im Kern getroffen. Also wo ich so richtig dachte, das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Mhm. Und das heißt, es ist wirklich die Szene, wo ich dachte, das ist einfach, als hätten sie mir ins Gesicht gespuckt. Und das ist diese Diskussion am Ende, wer König wird. Wo Tyrion dann noch quasi Bran zum König erklärt. Und da sitzen diese Figuren und zu sechst oder sowas in diesem Kreis wird noch ein Witz über Demokratie gemacht von links von Sam. Und das war für mich so die Kapselung von alledem, was Game of Thrones nicht sein sollte. Oder nicht all das, was Game of Thrones gut gemacht hat und super gemacht hat, wurde da so dermaßen einfach ignoriert und einfach komplett, als hätten die, ich kann es mir gar nicht erklären, wie die auf diese Szene gekommen sind. Also das ist so, also diese Diskussion, wer König wird, und dann wird es auch noch Bran durch die Erklärung von dem gefangenen Tyrion. Grauenhaft. Absolute grauenhafte Szene, die den Kern von Game of Thrones einfach beleidigt und Game of Thrones und George R. R. Martin, es tut mir leid, dass du dir das angucken musstest. Also das ist einfach die grauenhafte Szene für mich.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich meine, das Schöne ist ja, Tobi, bei der Frage, man hatte durchaus ein bisschen Auswahl. Und ich habe ja auch wirklich überlegt, okay, welche Szene hat mich wirklich, da sitzt du das, wo ich dachte, so nein. Also ähnlich wie bei dir, Niklas, dieses, das könnt ihr doch jetzt nicht wirklich machen. Und für mich ist es, Jaime Lannister gibt Brienne die Abfuhr und geht zurück zu Cersei. Weil ich mir wirklich dachte, ihr könnt doch nicht einen mehrere Staffeln laufenden Story-Arc, ja, der wirklich Höhen und Tiefen, der alles mitgemacht hat, der sich wirklich charakterlich weiterentwickelt hat, am Ende einfach sagen, haha, nee, doch nicht.
Watch me.
So, wirklich, also da habe ich echt gedacht, es kann nicht euer Ernst sein, dass ihr diesen Charakter jetzt so einfach vor den Karren schmeißt. Also, auch jetzt, wenn ich drüber rede, drüber nachdenke, denke ich mir wieder, wie kann man diesen Story-Arc so enden lassen? Es ist mir ein absolutes Rätsel, ich werde es nie verstehen.
Da habe ich doch eine Theorie. Ja. Also ich glaube, ich weiß, warum die es so gemacht haben. Weil ich wette, die haben irgendwann mit George R. R. Martin geredet, halt, wie endet die Story von Jaime. Und er hat ihnen irgendwie eine Cliff Note gegeben, Jaime und Cersei sterben zusammen irgendwie in King's Landing oder sowas. Und da haben sie gedacht dann so, ja gut, das müssen wir jetzt irgendwie noch hinkriegen, dass es dahin geht. Also, keine Ahnung, grauenhaft.
Ja. Nee, kann ich bestätigen, tut weh. Ich finde deine Antwort auch sehr gut, Niklas, aber das Ding ist, da war ich schon abgestumpft. Da war schon Game of Thrones halb tot für mich. Und apropos tot, für mich ist es einfach der Tod des Night Kings. Also wirklich ein Story-Arc, der über die ganze Serie aufgebaut wird, wo die ganze Zeit der Konsens eigentlich ist, es geht um dieses Spiel der Throne, aber eigentlich ist das eine Kleinigkeit, weil das ist eine riesige Bedrohung. Und dann wird das wegrasiert mit so einem kleinen Billow-Move. Und ich finde es, das ist für mich einfach, in dem Moment dachte ich einfach, okay, ihr habt wirklich ganz Game of Thrones gerade damit zerstört, weil auch, das spielt ja auch gar kein Thema mehr. Und dann ist es vorbei. Zack, abgeschlossen. Also schlechter kann man so einen Story-Arc nicht abschließen. Ist einfach zerstört und es regt mich auch jetzt wieder auf.
Die ganze Schlacht um Winterfell war einfach eine einzige Katastrophe. Ja. Eine einzige Katastrophe. Wenn ich alleine daran denke, wie diese, das sah ja optisch ganz nett aus, wie die Dothraki da reingecharged sind in die Zombies. Sah ja ganz nett aus, wie die Fackeln ausgegangen sind. Aber wie endlos stupid war das? Und die Aufstellung da vor der Burg, ach nee.
Von der Dunkelheit müssen wir ja auch gar nicht reden.
Ja,
das ist vielleicht gut, dass man gesehen, weniger sieht. Aber ja. Man könnte eine Menge aufzählen.
Ja.
Deshalb dachte ich, wäre es eine spaßige Frage für die Runde hier.
Verstecken sich in der Krypta, wo die ganzen Toten sind. es ist endlos. So, jetzt muss ich aber irgendwie die Kurve kriegen.
Genau.
Ein bisschen negativ drauf heute, ne? Weil ich habe direkt...
Ja, es kommen ja noch gute Fragen, oder?
Ja, komm, ich mache mal eine positive Frage, damit wir nicht nur hier so den Hate-Train nach Hause fahren. Was ist für euch das stärkste Filmjahrzehnt?
Ja, und da könnte ich mir vorstellen, dass wir tatsächlich alle dasselbe haben. Da bin ich jetzt sehr gespannt.
Ja.
Ich mache es mal folgendermaßen. Ich lese einfach mal ein paar Filme vor aus dem Jahrzehnt, was ich gewählt habe, was für mich auch sofort feststand tatsächlich. Und zwar haben wir in diesem Jahrzehnt Jurassic Park, Titanic, Fight Club, Matrix, 7, Good Will Hunting, Die Verurteilten, Zwielicht, Pulp Fiction, Green Mile, American History X, Forrest Gump, Schindlers Liste, Truman Show, es sind natürlich die 90er. Unfassbar starkes Filmjahrzehnt, wo so viele Klassiker geboren wurden, die ich mir heute immer wieder gerne anschauen würde. Also stand für mich außer Frage, dass das ein überragendes Filmjahrzehnt war, was ich gerne nochmal wieder hätte, weil da auch so viele, das sind halt alles so eigenständige Filme. Das ist eben nicht Marvels Teil 28, sondern es sind halt alles Filme mit einer eigenen Idee und die ersten ihrer Art ganz oft. Und deswegen, war das für mich eine einfache Wahl.
Ja, tatsächlich war mir auch relativ klar, also zumindest bei Niklas war ich mir zu 100% sicher, dass es die 90er werden. Ich habe nämlich jetzt extra mir noch was anderes rausgesucht und bin jetzt einfach mal mit den 2010ern gegangen. Ich nenne jetzt auch ein paar Filme, The Father, Parasite, Three Billboards, Mad Max Fury Road, Interstellar, Grand Budapest Hotel, Prisoners, Inception, Shutter Island. Das sind nicht unbedingt so krasse Größen wie den 90ern, das sehe ich, aber ich finde das ganz, ganz, ganz fantastische Filme. Und ich finde die 2010er, das Problem ist, das sind Jahre gewesen, wo wir alle möglichen Filme gesehen haben. Das heißt, wir haben nicht nur die Perlen rausgepickt. Und bei den 90ern kennt man fast nur natürlich diese ganzen Größen, aber kennt den ganzen Schmarrn, den es nebenbei gibt, nicht, den wir bei den 2010ern mitgenommen haben. Deshalb glaube ich, sind die 2010ern vielleicht in einem bisschen schlechteren Licht. Und ich wollte die einmal schön dastehen lassen. Ich finde, da waren viele fantastische Filme.
Es ist ein gutes Argument, weil ich bin natürlich bei Marcel, also die 90er, safe. Ja. Insbesondere die zweite Hälfte der 90er. Und es ist aber eine gute Frage, also inwieweit reinspielt auch, wann man aufgewachsen ist. Also weil das natürlich genau die Zeit war, wo man auch das erste Mal mit Filmen in Berührung kam. Und dann ist es ja auch ein bisschen so, dass die Filme in Amerika so 3-4 Jahre später kicken in Deutschland und sowas. Das heißt, da waren wir gerade 13, 14, 15 und so. Und natürlich wird man da massiv von den 90ern geprägt. Mhm. Aber dennoch, also immer wenn ich mir eine Liste, auch gerade aus dem Jahr 1999, ne, das ist unfassbar, welche Filme alle 1999 rauskommen, natürlich insbesondere Fight Club, Matrix, American Beauty und so weiter. Aber also ich finde es immer noch unglaublich, wie gut die 90er sind. Und immer noch, wenn ich Filme aus den 90ern gucke, denke ich so, irgendwie haben die ihren eigenen Vibe. Mhm. Irgendwie, das ist für mich, fühlt sich an wie Peak-Kino.
Also. Ich finde auch, da fühlt sich jeder Film an wie ein Kunstwerk irgendwie. Aber ich muss auch sagen, Tobi, ich finde, deine Liste liest sich auch sehr stark.
Ja.
Also, wo ich es dann nochmal so gehört habe, dachte ich mir, ja, doch, das sind schon auch alles echt herausragende Filme. Ja, vielleicht ist man da wirklich ist der Blick ein bisschen verschleiert. Und man ist da vielleicht auch manchmal ein bisschen zu nostalgisch. Wobei man schon einfach auch objektiv sagen muss, dass die 90er Jahre einfach extrem stark waren.
Ich denke auch, dass ihr die richtige Antwort habt, gerade über diese Eigenständigkeit von den Filmen. Also, das sind nämlich alles Filme, wo man jetzt keinen Remake, finde ich, von machen dürfte, sollte. Mhm. Und das spricht schon ordentlich für sich.
Das stimmt, gut. Ja. Bin ich schon wieder dran, ne?
Ich glaube, ja.
Sie? Genau, dann kommen wir zu meiner letzten Frage. Und da hatten wir vorhin drüber gesprochen und festgestellt, dass wir die Frage schon mal hatten tatsächlich. Ist aber schon eine Weile her. Und das Gute ist, wir haben, glaube ich, tatsächlich alle andere Antworten als letztes Mal. Von daher lassen wir es trotzdem mal durchlaufen. Und ich bin gespannt, was ihr euch diesmal überlegt habt. Und zwar wollte ich ein zweites Mal von euch wissen, von welchem Film oder welcher Serie würdet ihr euch denn ein Computerspiel wünschen?
Ja, also wir hatten alle dieses leichte Déjà-vu-Erlebnis, aber Niklas ist der Einzige, dem es richtig bewusst geworden ist, dass wir das schon hatten. Das passiert tatsächlich ab und an mal in der Vorbereitung. Es gab dann noch eine andere Frage. Ich wusste meine alte Antwort nicht mehr, deshalb habe ich auch glücklicherweise eine neue gefunden.
Ich finde auch gut, dass da eine neue eine andere ist als deine alte.
Ja, aber auch, weil der kleine Zusatz kam, oder welche Serie, ich glaube, das war vorher nicht. Und ich habe nämlich jetzt eine Serie als Grundlage, und zwar True Detective.
Oh.
Und dann auch ein Computerspiel, das ich schon häufiger, glaube ich, mal angesprochen hatte, Heavy Rain. Also ein Computerspiel, wo man so einzelne Detectives spielt und nach und nach, sag ich mal, durch so eine Welt geht und durch diese einzelnen Perspektiven immer mehr diesen Fall aufdeckt. Wahnsinnig cooles Spiel, hat einen krassen Twist und macht mega Spaß. Und so könnte ich mir auch vorstellen, bei True Detective hat man so, ja, so 3-4 Detectives, die man nach und nach unterschiedlich spielt. Jeder hat so seine eigene Hintergrundgeschichte. Man lernt nach und nach auch die einzelne Hintergrundgeschichte kennen durch Rückblenden, wo man auch spielt. Paar coole Filmszenen, also nicht Filmszenen drin, aber so Zwischensequenzen, die vielleicht auch so filmisch aufbereitet sind, wie bei Heavy Rain. Und das könnte ich mir richtig geil vorstellen, dass man da in so eine Detective-Story eintaucht.
Ja, das klingt. Ich meine, hatten wir das auch beim letzten Mal, dass so die so Heavy Rain und Beyond Two Souls und so bietet sich halt auch irgendwie an, weil das so ein Hybrid ist aus Film und Computerspiel irgendwie. Aber das macht sehr viel Sinn. Und ich hatte beim letzten Mal, glaube ich, in Dune RTS. Und tatsächlich war es bei mir so, dass ich jetzt wieder gedacht habe, oh, ich höre eigentlich immer noch gerne Dune RTS. Und dadurch bin ich drauf gekommen, dass wir die Frage schon hatten. Aber generell mag ich einfach Realtime-Strategy und ich mag Fantasy. Und deswegen kann vielleicht nicht nur Dune, sondern auch Game of Thrones oder sowas, so kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Irgendwie eine Fraktion Dothraki und die andere Fraktion dann, weiß ich nicht, vielleicht sogar das alte Valyria oder sowas. So, da hätte ich auch richtig Bock drauf. Mhm. Und deswegen Game of Thrones, Realtime-Strategy. Ja. Wäre nice. Vielleicht so ein Warcraft 3-Stil. Wäre schon richtig fett.
Und dann ist so eine richtig schwere, die Bäreninsel. Das die Bäreninsel, ja. Da ist einfach nur so ein paar Leute.
Und aber auch so der Norden oder sowas, so richtig cool. Hätte ich Bock drauf, ja. Oder
Dorne,
genau. Ja, genau.
Ja, das klingt schon auch nice, das stimmt. Ich habe auch so ein bisschen, da Klammern überlegt, auch so ein bisschen in den Universen, die es so gibt. Und bin auch in so einem Universum, wo es ein RTS schon gibt, nämlich Herr der Ringe. Aber ich bin dann mit einem anderen Film gegangen. Also es kommt jetzt ein Mix aus 300 und Herr der Ringe. Nämlich hätte ich gerne 300 als das Spiel, was es von Herr der Ringe schon gibt. Und zwar nicht das RTS, sondern es gab immer so ein Third Person, ich glaube, das hieß das nicht sogar Rückkehr des Königs oder so, wo du die Charaktere wählen konntest, ja. Also Aragorn oder Gandalf oder Legolas. Und dann musstest du dich immer durch so Horden von Orks und Uruk-hais kämpfen und konntest immer so Kombos aufbauen und so Sachen, hattest dann so einen Perfect-Mode und konntest so Level aufsteigen, Fähigkeiten freischalten, hattest dann so andere Kombinationen. Und das war einfach ein Spiel, das hat einfach Spaß gemacht. Dann bist du da oben über die Mauern gerannt, musstest da die Leitern runterkicken. Also es war einfach ein nices Game und das nochmal mit 300, weil das ist ja als Film schon so, dass du immer diese Slow-Mo-Kombo-Sachen hast und da ein Speer durch und hier und einfach diese Form und du hast da wieder dieselbe Prämisse, du hast wieder diese Massen, die einfach auf ein paar wenige zugestürmt kommen und dann da einfach verschiedene Szenarien irgendwie auf der Klippe, zwischen der Klippe, mit Pfeil und Bogen musst du irgendwas abwehren, dann hast du diese Pfeilhagel, die auf dich einstürzen, die du immer irgendwie dann mit Schilden abwehren musst oder keine Ahnung, glaube ich, wäre einfach ein Spiel, was Spaß macht. Und das Coole war auch, du konntest das damals im Koop eben auch spielen, also im Splitscreen mit zwei Leuten und das sehe ich da auf jeden Fall und da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf.
Gibt's eigentlich, sorry, ich habe direkt gedacht, so 300 wäre lustig als Tower Defense. So, also dass du so quasi die Enge da hast und dann kannst du so die Spartaner als deine Tower quasi da hinstellen. Das wäre auch cool.
Ah, aber dieses Herr der Ringe Spiel, da muss ich auch sagen, da habe ich vielleicht früher mal ein paar Stunden reingezimmert.
Das war aber auch spaßig, das war echt geil.
Weil man hatte immer das Gefühl, die Moves, die man macht, das hat richtig Bock gemacht. Also da war so richtig Impact und das sah cool aus. Hat richtig Bock gemacht, ja.
Nice. Tobi, ich glaube, oder?
Ich glaube auch.
Ich bin dran. Okay. Und zwar ist meine Frage, nennt mir eine Mischung aus Setting, Genre, Subgenre, die ihr spannend findet. Also ich nenne jetzt mal ein kleines Beispiel. Es gibt diesen Cowboys und Aliens, der natürlich jetzt nichts ist, aber wo ich zumindest die Kombination richtig spannend fand.
Film noir im antiken Rom. Ja. Und zwar würde ich gerne sehen, wie so ein, ich weiß nicht, leider nicht genau, was das Äquivalent zu einem Detective im Rom war, aber so ein, weiß ich nicht, Prätorianer oder sowas, der da etwas aufklären musste und dann in die höheren politischen Ebenen auch muss und Korruption spielt da eine große Rolle und der schleicht da nachts durch Rom. Und da läuft irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, römische Musik im Hintergrund. Es regnet ein bisschen. Und er muss da irgendwie klären, wer die Tochter von einem Senator getötet hat oder sowas. Hätte ich richtig Bock drauf. Film noir im antiken Rom. Ich weiß nicht, warum es so eine weirde Kombo, aber irgendwie, keine Ahnung. Nee,
kann ich mir schon vorstellen. Ist so ein bisschen House of Cards in der Antike so.
Ja, genau, irgendwie sowas. Ja. Mhm. Da hätte ich richtig Bock drauf. Das wäre richtig cool.
Finde ich wirklich cool. Finde ich auch eine coole Mischung. Bei mir wird's ein bisschen Meta. Ich hatte die Frage nämlich auch gar nicht so einfach. Und irgendwie kam ich dann, ich weiß nicht, kennt jemand von euch das Spiel Doki Doki Literature Club?
Nein.
Das ist auch ein super weirdes Spiel.
Hast du dich verschluckt oder was?
Ja, ja, also ich weiß, so klingt das Spiel auch. Wie erkläre ich das jetzt? Also, die Prämisse ist folgende. Wir sehen uns eigentlich eine Doku an. Eine Historien-, eine Evolutions-Doku. Ja, okay? Aber wirklich als Doku auch aufgemacht. Also, wie hat sich der Mensch entwickelt in verschiedenen zeitlichen Stadien? Und das sehen wir wirklich so als wie Dokumentation, als wären Leute mit dabei, die das gefilmt haben. Und die Sache ist aber, das Ganze ist verknüpft mit tatsächlich einem quasi einem Zeitreise-Psychothriller. Das heißt, das ist eben keine animierte Doku, sondern da sind tatsächlich Leute, so ein bisschen Doctor Who-mäßig, die halt quasi zeitlich dahin reisen und diese Doku quasi immer so sozusagen versteckt aufnehmen. Und irgendwann wechselt aber dieser Fokus. Das heißt, aus dieser Doku wird quasi, nehmen die Leute, die gefilmt werden, die dokumentiert werden, die fangen an zu realisieren, dass sie gefilmt werden von Leuten aus der Jetztzeit. Und das führt dann halt zu kompletter Identitätsverwirrung und so Sachen. Und dann hat das vielleicht Auswirkungen auf die Evolution oder ich weiß es nicht. Aber das heißt, das Wichtige ist quasi dieser Stilbruch. Du denkst, es ist einfach so eine Doku von Evolution. Und dann geht's auf einmal aber um was völlig anderes. Nämlich um den Kontakt von heute zu damals und wie die Menschen dann auf einmal miteinander interagieren müssen. Ist ziemlich schwierig, gerade in Worte zu fassen, wie ich mir das vorstelle. Aber ich sehe halt dieses Potenzial von dem Twist, dass man dann erst merkt, okay, es ist gar nicht eine Dokumentation, sondern eigentlich ist es mehr ein Zeitreisefilm und die Probleme, die das mit sich bringt, den Kontakt mit Zukunft und Vergangenheit und Interaktion und Auswirkungen auf Zeitstränge. Also es hat dann diesen Twist einfach. Deswegen.
Also du meinst quasi, dass irgendwie ein Neandertaler oder sowas sich auf einmal umdreht und den Kameramann sieht.
Genau, dass der sich einfach umdreht und auf einmal in die Kamera guckt. Und dann wechselt die Stimmung halt komplett von diesem Doku-Ding, was vorher so untertitelt war mit, ja, und hier sehen wir den Neandertaler, der. Und dann schaut er auf einmal in die Kamera und dann kommt so ein krasser Bruch und dann geht's auf einmal halt um was völlig anderes.
Ich find's wirklich kreativ und ich find's geil.
Ja. Du musst ja noch ein bisschen besseren Pitch irgendwie so.
Ja,
ein Minuten-Pitch ist noch nicht da.
Ich
kann's mir auch vorstellen und ich glaube auch, das könnte. Ich verstehe den Appeal, ja.
Mhm. Weil so die Idee, wenn man jetzt, weiß ich nicht, Wissenschaftler oder Geschichtswissenschaftler ist und so wissen will, wie war das früher, und dann kriegst du auf einmal so die Technologie, dass du zurückreisen könntest. Und dann, egal, dann filmen wir den Scheiß einfach. Kann ich mir schon spannend vorstellen. Und dann hast du da auch so einen richtig coolen Trupp. Also es sind ja wahrscheinlich nicht einfach nur 0815 Kameramänner, die müssen ja eigentlich, arbeiten ja wahrscheinlich eigentlich dann auch versteckt und hauen die Kamera nicht in die Fresse. Und dann passieren ein paar schlechte Dinge und es läuft ungünstig und ich
kann es mir spannend vorstellen. Genau. Und da kann man auch so noch so Rückblicke machen, weil du wirst erstmal nur in diese Dokumentation eingeführt.
Ja.
Und dann hast du halt irgendwann so Rückblicke, wie die das halt aus der Heute-Zeit quasi planen und dann Team zusammenstellen, dann überlegen, okay, eben mit Geschichtswissenschaftlern, okay, welche Zeit wäre denn interessant oder wo haben wir Lücken, und dann hast du auf einmal diese ganz andere Ebene, die da noch mit reinspielt. Und du siehst dann vielleicht auch aus der Perspektive der Neandertaler, wie auf einmal um die herum Sachen irgendwie schieflaufen und irgendwie komische Dinge passieren. Und also ich glaube, das hätte, wenn man das muss man halt wirklich extrem gut durchdenken. Das ist wirklich so eine Idee, wo ich sage, da darfst du halt nicht, wie wir es eben bei Passenger hatten, da darfst du dir die letzten 20% Hirnschmalz nicht sparen.
Nee.
Sondern da musst du wirklich genau überlegen. Aber ich glaube echt, dass da Potenzial wäre, dass das super interessant wäre.
Das glaube ich tatsächlich auch.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch eine sehr einzigartige Idee. Die habe ich nämlich so noch nie irgendwo gesehen oder gehört.
Nee.
Was noch ein bisschen kantig, aber vielleicht.
Ja, ein bisschen kantig sehe ich ein. Ich hatte jetzt aber halt auch keine 3 Monate, das Skript völlig zu verfassen. Aber, ja.
Aber du hast ab jetzt ja die nächsten 3 Monate und ich bin sehr gespannt, was rauskommt.
Ja.
Bei mir geht es ein bisschen wieder in die Niklas-Richtung. Und zwar.
Die Niklas-Richtung.
Die gute Niklas-Richtung. Und zwar gibt es, finde ich, ich hätte gern Detective-Movie. Und ich habe hier auch so ein bisschen Film-Noir-Style zugeschrieben. Und das einfach mal im Mittelalter. Weil irgendwie.
Das habe ich überlegt, ob ich Mittelalter nehme oder antikes Raum.
Ja, aber bei mir ein bisschen mehr in dem Detective-Stil. Also einfach, dass man so ein bisschen auch wie Sherlock Holmes da im London da rumhantiert vor über 100 Jahren, dass man das dann so im Mittelalter mal hat. Weil im Mittelalter hat man sonst, sind das immer einfach irgendwelche, Ja, einfach nur Geschichtsfilme oder irgendwelche Kampffilme oder so ein bisschen Fantasy-mäßig, aber so Detective-mäßig kenne ich da nichts und das finde ich mal irgendwie spannend. Also ein richtig cooler oder auch eine coole weibliche Detektivin, die da einfach so ein bisschen rumhantiert und irgendwelche Fälle im Mittelalter auflöst. Weil da gibt's ja auch bestimmt eine Menge schöner Verbrechen.
Also ich habe auch in dem Kontext habe ich auch so ein bisschen nochmal an den Film From Hell gedacht mit Johnny Depp. Das ist ja so viktorianisches England, genau. Aber er spielt da ja auch so quasi so einen Ermittler, also nicht so richtig Ermittler, aber der dann auch noch so eine kleine Opiumschwäche hat und ist einfach das Film Noir-Stil-mäßige und dann noch in einer anderen Epoche, direkt Bock. Also direkt will ich mir auf jeden Fall angucken, auch wenn es dann vielleicht schwer umzusetzen ist, aber
ja. Und nochmal so 500 Jahre früher, irgendwie sowas.
Gut, dann bleibt, glaube ich, nur noch eine Frage über, oder?
Ja.
Und die wäre, welcher Regisseur hat einen super Film abgeliefert und enttäuscht euch seitdem regelmäßig?
So, zum Abschluss die Frage, mit der ich mich tatsächlich am schwersten getan habe von allen Fragen. Ich habe erst überlegt, ob ich M. Night Shyamalan nehme. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich finde seine letzten Filme jetzt nicht grottig. Sondern die haben schon teilweise immer noch interessante Ideen. Auch dieser letzte Film, den gibt's glaube ich auf Prime oder Netflix, Old, hat an sich auch eine interessante Prämisse. Ist nicht so fantastisch umgesetzt, aber die Idee ist schon cool und ist auch wieder mal was Neues. Deswegen habe ich mich dann mit dem Pick auch schwer getan. Und ich habe jetzt jemanden genommen, wo das Problem ein bisschen was anderes ist. Nämlich gar nicht, dass er abgeliefert hat und dann nur noch Scheißfilme produziert hat, sondern er hat abgeliefert eigentlich bis zum Schluss und dann einfach aufgehört. Und zwar Peter Weir oder Weir, ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Der hat bei den Filmen Regie geführt, Club der Toten Dichter, Truman Show, Master and Commander 2003. Dann hatte er 2010 noch einen Film, der hieß The Way Back, den kenne ich tatsächlich leider nicht, war wohl aber auch jetzt kein unerfolgreicher Film. Und dann nichts mehr. Einfach so. Einfach gar nichts mehr.
Aber ist er tot?
Er lebt noch. Nein, der lebt noch. Der hat 2022 den Preis bekommen für sein Lebenswerk von der Academy. Aber ja, der hat eigentlich totale Peak-Filme gemacht und dann einfach nichts mehr, was ich schade finde. Ich habe da noch mal ein bisschen nachgeforscht, warum eigentlich nicht. Und er hat halt selber gesagt, ja, er hat das Gefühl, dass die Produktionsstudios seine Art oder die Art von Filmen, wie er sie da gemacht hat, einfach nicht mehr fördert, nicht mehr ausreichend fördert und ist deswegen dann in den Ruhestand gegangen. Und da finde ich einfach, der hat ja definitiv abgeliefert, ja, also wie gesagt, die Filme, die, also gerade Club der Toten Dichter, Truman Show, Master and Commander, alles ja wirklich Top-Filme. Und da hätte ich mir gedacht, schade, einfach schade, dass man von ihm nicht noch mehr gesehen hat im letzten Jahrzehnt, weil ich meine, also jetzt ist er, glaube ich, mittlerweile 80 geworden oder so. Aber es gibt ja viele Regisseure, die dann da auch in den 60er, 70er Jahren noch richtig gute Filme abliefern. Ja, von daher bin ich enttäuscht, dass da nichts mehr gekommen ist. Mhm.
Ja, verstehe ich. Club der Toten Dichter übrigens könnte ich mir auch gut für einen Filmpalaverabend vorstellen. Hätte ich nochmal Bock, den Film zu sehen.
Ja.
Ich habe einen Regisseur, von dem wir eben auch schon einen Film hatten. Und zwar hat er unter anderem 300 gemacht, den ich damals sehr cool fand. Und Zack Snyder hat auch The Watchmen gemacht. Und ich muss sagen, The Watchmen ist ein Film, da sind viele nicht mit warm geworden. Aber ich finde den richtig geil, vor allem wenn man jetzt die Extended Version guckt und nicht den normalen. Ich finde, The Watchmen ist absolut unterschätzt, hat nämlich eine, klar ist das Style over Substance ein bisschen, aber der hat auch wirklich eine geile Storyline. Der hat coole philosophische Probleme, der hat coole Charaktere. Hat mir damals sehr, sehr gefallen und könnte ich auch nochmal gucken. Und dann kam aber halt, hatten wir letztens auch mal Sucker Punch, dann Man of Steel, Justice League und jetzt vor kurzem mit Rebel Moon hat Zack Snyder für mich gesagt, hat er sich auf die Enttäuschungsliste ganz klar katapultiert. Also ich glaube, da kommt nichts mehr Krasses. Und 300 und so Watchmen, muss ich sagen, fand ich schon, natürlich sind das jetzt keine Meisterwerke in dem Sinne, aber super abgelieferte Filme.
Ja, das ist auch ein sehr guter Pick tatsächlich. Der hatte so seine Primetime und jetzt fühlt es sich wirklich so an, als hätte er die seit 10 Jahren überschritten. Ich fand Man of Steel keinen schlechten Film. Mhm. Ja, kann man schon gucken, finde ich. Aber das stimmt, seitdem ist schon schwierig. Und der benutzt halt seine Tropes so dermaßen aggressiv mit seinen Slow-Mos und seinen super episch CGI-Shots und sowas. Das ist so, vor 10 Jahren war das noch richtig cool, aber jetzt ist das halt so, boah.
Bei 300 war das so, da hat man das so in der Art noch nicht so richtig gesehen gehabt und da war das Hammer.
Und The Watchmen ist ein grandioser Film. Also ich finde den super. Also vielleicht, vielleicht auch ein bisschen das Problem, dass er Fremdmaterial gut verfilmen kann, aber vielleicht nicht seinen eigenen Kram. Weil ich glaube, Rebel Moon hat er auch selbst geschrieben, oder?
Das kann sein.
Lehne ich mich gerade ein bisschen um ein Fenster, weiß nicht genau. Ja, die Person, die mich auf die Frage gebracht hat, Neil Blomkamp. District 9.
Nein, ja.
Richtig guter Film. Mhm. Und danach, Enttäuschung ist natürlich hart gesagt, aber kam er nie wieder auf das Level gefühlt. Also ich fand Elysium, Chappie, waren alles okay Filme, auch interessante Filme, aber District 9 war so ein Banger. Und danach, der war ja auch damals so die Hoffnung des Sci-Fis. Also dass so dieses wirklich interessante neue Perspektive darauf und dann noch dieses Halbdokumentarische dabei, das war richtig cool. Und leider danach nicht mehr so richtig abgeliefert, meiner Meinung nach. Ja.
Mhm. District 9, wirklich auch. Richtig geiler Film.
Ja.
Also der kam damals raus und das war irgendwie auch so ein, der kam so aus dem Nichts und dann einfach Wams.
Ja. Sah auch geil aus. Weil der auch mal einfach einen ganz anderen Angang auf diese Thematik hatte, so. Also.
Ja, und dann auch noch so nicht, also so mit diesem wirklich intelligent gemachten Gesellschaftskonflikt da drin.
Mhm.
Mit den Aliens. Das war ein großartiger Film. Und leider nie wieder daran gereicht, gefühlt zumindest.
Ja, ein guter Pick.
Finde ich auch.
Ja, und ich glaube, damit haben wir unsere 3 Runden vollendet, oder?
Wir haben unsere 3 Runden vollendet, ja.
Unsere wilde Fragerunde Nummer 10.
Das weißt du am besten.
Ich glaube, das denke ich auch.
Ich glaube, es ist 10 plus noch 10, die wir vorher gemacht haben oder sowas.
Ja. Ja, yeah, wir haben schon gemerkt, die Fragen werden immer kniffliger und doppeln sich.
Das sind so die ja, gut, wir das vergessen heißt, einfach alle Antworten und fangen wieder von vorne an.
Ja.
Ach
ja.
Von, also, wenn ihr noch von was wünscht ihr euch ein Remake von Wilde Fragerunde Folge 1?
Vielleicht müssen wir uns die nochmal anhören.
Ja. Ja.
Also haut uns gerne mal irgendwelche coolen Fragen noch in die Kommentare. Also
ja,
freuen wir uns zu.
Und ansonsten würden wir sagen, wünschen euch einen wunderschönen Tag und rappen das hier ab.
Rap, rap, rap.